Markus 15. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die da vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesu laut: Eli, Eli, lama asaphtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Was für ein seltsamer Feiertag. Karfreitag, alles steht still, Tanzen verboten, und dieses Elend zu sehen. Was machen wir da jedes Jahr, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen? Man möchte irgendwie weitergehen oder weiterlesen. Wir wissen ja, dass es weitergeht, aber wir feiern Karfreitag und wir halten diesen Tag aus. Wir halten inne an diesem Tag, erleben den Samstag und halten das, leben das ein Stück weit live mit, bevor wir übergehen zum Sonntag. Und ich finde, diese Zeit des Wartens ist eine wichtige Zeit. Die Jünger damals wussten nicht, was kommt. Sie hatten die Hoffnung verloren, sie waren verzweifelt und für sie war das Ende aller Hoffnungen. Wir heute haben es da leichter, wir kennen die Geschichte und dennoch haben wir diesen Feiertag in unserem Kalenderfest drin. Und ich glaube, das ist wichtig, weil er etwas mit uns macht. Wir leben in einer Welt, in der wir gerne den Dingen aus dem Weg gehen, die unangenehm sind, das Elend aus dem Alltag heraushalten, so gut es geht. Und das ist ja auch gut und wichtig so. Und trotzdem merken wir, dass uns das an einigen Stellen nicht gelingt. Vielleicht auch in den letzten Jahren öffentlich immer weniger gelingt. Deswegen glaube ich, ist Karfreitag ein wichtiger Tag, um da mal bewusst innezuhalten, da drauf zu schauen, sich dem zu stellen. Karfreitag hält uns einen Spiegel vor, einen Spiegel darüber, wie die Welt ist, auch wie Gott ist und wie wir Menschen sind. Und wenn wir hineinschauen und uns dem stellen, dann sehen wir eine Realität, die wir eigentlich nicht ertragen können und auch nicht ertragen wollen. Und dennoch ist das die Realität, in der wir leben. Jesus selbst hat später, in Lukas 24 lesen wir das, bei den Emmaus-Jüngern, hat er zwei Jüngern die Frage gestellt: Musste nicht der Christus das alles erleiden? Musste er das nicht erleiden? Das war schon ein paar Tage später, Sonntagmorgen, und drei Tage lang haben die Jünger schon in dieser Verzweiflung gelebt. Und dann kommt diese Frage: Musste das nicht so sein? Gute Fragen spiegeln ja etwas. Sie verändern den Blickwinkel, sie bringen mich auf einen Gedanken, den ich vorher nicht hatte. und verändern völlig die Perspektive. Und diese beiden Jünger waren sicherlich nicht in der Stimmung, irgendwie gut drauf zu sein. Und so eine Frage, die einen dann ins Wanken bringt, die ist irgendwie schon der Hammer, weil sie hat das Potenzial, mich noch mehr runterzuziehen und zu sagen, was soll das denn jetzt? Oder es gibt tatsächlich einen anderen Blickwinkel darauf. Nämlich, dass die Hoffnung nicht zu Ende gegangen ist, dass nicht das Ende ist. Musste nicht der Christus sterben? Was soll das denn bedeuten? Und ich will mich mal dieser Frage stellen und diesem Spiegel, in den diese Jünger dort hineingeblickt haben, was Mut kostet, will ich mal versuchen, dem ein bisschen nachzugehen. Was bedeutet das denn? Der Spiegel der Welt. Jesus sagt, was sagt das denn über eine Welt aus? Es gibt so ein bisschen ein Denken, vielleicht ein Fortschrittsdenken, das in unterschiedlichen Gewändern daherkommt. Man kann das säkular finden. Säkular hat man das lange Zeit so gesagt. Das letzte Jahrhundert war echt schwierig, 20. Jahrhundert. Zwei Weltkriege, furchtbar, und danach ging es aber im Großen und Ganzen aufwärts. Demokratie und der Westen und Wissenschaft und Technik, wir kriegen doch so manches wieder in den Griff und das wird sich mehr und mehr durchsetzen. Wir sind eigentlich so an einem Punkt, wo wir auch Gott nicht wirklich brauchen. Der Mensch hat selbst alles im Griff, der Mensch hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen und wir haben da viele Vorteile, Freiheit, Individualität, Fortschritt. Und den naiven Glauben haben wir ein bisschen hinter uns gelassen. Wir besiegen Krankheiten, wir verstehen die Welt, wir können das selbst steuern, was wir wollen und was wir brauchen. Und eigentlich warten wir nur noch darauf, wir im Westen, dass der Rest der Welt das auch versteht. Und da geht's aber hin, im Großen und Ganzen. Dann kann man sagen, ja, völlig falsch, eine völlige Überschätzung des Menschen. Es gibt aber auch die gleiche Erzählung als christliche Variante. Man kann das ja so erzählen, wenn du Christ bist, wenn du Christin bist, dann ist alles anders. Mit dem Tag deiner Bekehrung, von jetzt auf gleich 180 Grad Wende, alles ist anders. Jesus sitzt am Steuer des Lebens und jetzt geht's eigentlich aufwärts. Jesus wird immer mehr deines Lebens einnehmen, du wirst weiter wachsen im Heiligen Geist, du wirst friedlicher, geduldiger, barmherziger, deine Ängste werden mehr und mehr vergehen und auch die Gemeinde wird wachsen. Wir warten auf Bekehrung, wir warten auf Erweckung. Menschen werden sich bekehren und wir, die wir zu Jesus gehören, haben eigentlich das schon begriffen und warten, dass alle anderen da auch reinkommen. Und uns geht es da auch besser damit. Das ist, Christsein ist etwas, wo du eigentlich im Großen und Ganzen nach vorne gehst. Jesus kommt bald wieder, Halleluja. So, Karfreitag fragt Jesus, musste nicht der Christus sterben? Und beide Erzählungen sind ja immer nicht völlig falsch. Ich will es auch gar nicht ganz schlecht machen. Beide haben ihren wahren Kern, sowohl säkular als auch geistlich. Aber Karfreitag erinnert uns, wir leben in einer Welt, in der Gottes Sohn gescheitert ist. Und wer sollte den übertreffen? Wer sollte den geistlich übertreffen? Wir leben in einer Welt, in der selbst Gottes Sohn unsagbar gelitten hat und gescheitert hat. Und wir leben fortdauernd in einer gebrochenen Welt, die nicht perfekt ist. Und alles andere wäre Realitätsverdrängung, wäre Traumtänzerei, Wunschdenken. Es ist nicht so, dass alles gut wird. Wir leben in dieser Welt und das bleibt auch so. Und Karfreitag verpasst uns hier einen ziemlichen Realitätsschock. Wenn das selbst Gott so ging, dann gehört das alles dazu. Musste nicht der Christus sterben? In einer gebrochenen Welt gehört das dazu. Und in diesen Spiegel hineinzuschauen, das tut weh. Wir leben in einer Welt, in der selbst der Sohn Gottes sterben musste. Und es wird kein Paradies auf Erden geben. Wir glauben daran, dass Gott diese Welt verwandelt zu sich hin. Aber es wird auf dieser Welt, solange wir hier leben, kein endgültiges Paradies geben. Weder mit noch so viel Fortschritt, auch nicht mit noch so viel Gebet. Das gehört zur Realität der Welt. Das ist der Spiegel über die Welt. Musste es nicht so kommen in so einer Welt? Der zweite Spiegel, der Spiegel über Gott. Musste nicht der Christus sterben? Was hat Gott darüber gedacht, dass Jesus gestorben ist? Wollte Gott, dass Jesus stirbt? Karfreitag ist ja so ein Tag, wie der eigentlich wie kein anderer Bilder erzeugt über Gott. Wir malen uns aus, was sagt das denn über Gott? Was ist das denn für ein Gott? Wenn der Sohn Gottes am Kreuz stirbt, was sagt das denn über Gott aus? Wir versuchen zu erklären, was da passiert ist, und eigentlich tun wir uns da ziemlich schwer damit. Manchmal machen wir es uns vielleicht auch zu einfach. Schon Paulus sagt ja, dass das Kreuz ein riesiger Anstoß ist für alle Menschen. Und viele Kritiker, viele Menschen, die das von außen betrachten, denen ist das manchmal klarer als uns Christen selbst, was das eigentlich für eine Nachricht ist, was das eigentlich bedeutet, wie anstößig das ist, wie schwierig, wie unerträglich dieser Tag ist. Und wir gewöhnen uns dann manchmal leicht daran, Jesu Tod über den Tod mit bestimmten Erklärungen zu sprechen. Zum Beispiel, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Natürlich stimmt das, keine Frage. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Jesus geopfert worden ist? Steht auch Hebräer 9 zum Beispiel. Oder Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele, Markus 10. Verstehen wir das? Macht das Sinn? Und diese Sätze sind ja oft keine Erklärung in einem logischen Sinne, in einem Sinn, wie wir sie heute logisch in einem Referat halten würden oder sowas, sondern die Bibel liefert eigentlich Metaphern, Analogien, Bilder, um uns da heranzuführen an dieses Geheimnis. Opfer, Lösegeld. Vor allem diese Metapher Opfer stammt ja aus einem Kontext, den wir heute überhaupt nicht mehr kennen. Und auch das Judentum damals hat relativ bald danach das gar nicht mehr praktiziert. Also auch das Judentum, auch im Judentum gab es kurze Zeit später keine Opfer mehr. Und das führt dann zu Vorstellungen, die heute völlig missverständlich sind, wenn wir davon reden, Jesus wurde geopfert. Mal ein paar Zitate von Kritikern. Voltaire zum Beispiel sagt, die Christen haben für alle Unglücke, die ihnen widerfahren, eine passende Erklärung. Sie werden vom Herrn geprüft, aber für das Leiden ihres Gottes gibt es keine Erklärung. Sie müssen glauben, dass der Herr geprüft werde. Diese Religion ist voller Rätsel. Oder extremer, Bertrand Russell. Die Idee, dass Jesus für die Sünden der Menschheit sterben musste, ist moralisch abstoßend und absurd. Friedrich Nietzsche, einer der bekanntesten Kritiker. Ein Gott, der das Leiden und Sterben seines eigenen Sohnes erfordert, um die Sünden der Welt zu sühnen, ist ein sadistischer Gott. Einem Gott, der Menschenopfer braucht, wie kann ich dem vertrauen? Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht vertrauen. Ich weiß ja nicht, ob der mich nicht auch opfert. Kann ich nicht. Musste nicht der Christus sterben, fragt Jesus. Ja, was soll das denn bedeuten? Und das wird dann häufig so verstanden, naja, er musste es, weil Gott es wollte, weil Gott durch das Opfer besänftigt wäre. Und da wäre es jetzt mal sehr, sehr spannend, durch alle Bibeltexte durchzugehen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Aber es gibt in der gesamten Bibel keine Aussage darüber, dass Gott durch das Opfer von Jesus besänftigt wurde in seinem Zorn, dass er das Opfer gebraucht hätte, um besänftigt zu werden. Dafür gibt es keine Aussage. Es gibt nirgendwo in der Bibel wird beschrieben, dass Gott das gebraucht hätte für sich, um Sünden vergeben zu können und dass er das sonst nicht gekonnt hätte, dass er sich abreagieren musste. Und was wäre das denn für ein Gott, der erst das Blut sehen muss, damit er vergeben kann, damit er lieben kann? Und das geht ja noch weiter, denn es ist ja die Bibel selbst, die uns lehrt, dass Gott einfach so bedingungslos uns annimmt. Beispiel, ganz bekanntes Gleichnis, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn benimmt sich nicht besonders nett gegenüber seinem Vater und irgendwann kommt er zurück, voller Reue, voller Demut. Und der ganze Clou der Sache ist ja, dass er jetzt kein Opfer darbringen muss, sondern dass der Vater ihn zurücknimmt, dass er ihn einfach wieder aufnimmt. Darum geht es ja gerade, dass er einfach so zurückkommen kann. Ein Gott, der ein Menschenopfer fordert, und das finde ich schon wichtig, das so festzuhalten, dem kann ich nicht vertrauen. Wir kommen gleich noch darauf, ja, was denn dann? Was bedeutet es denn dann? Es gab im Umfeld des frühen Judentums schon Götter, die so etwas gefordert haben. Das war ja durchaus nicht normal, aber es gab es das. Es gab den Gott Moloch zum Beispiel. Und da gab es Götter im Umfeld von Israel, wo Menschenopfer gefordert wurden. Aber wie könnte Jesus diesen Gott seinen Vater nennen? Wie könnten wir so einem Gott vertrauen? Musste nicht der Christus sterben? Diese Frage, das ist ja eine Frage, die häufig missverstanden wurde. Und es bezieht sich nicht auf Gott. Es bezieht sich nicht darauf, dass Gott das wollte, um seine Rachegelüste zu befriedigen. Darauf nicht. Gott ist so ein Gott nicht. Aber was dann? Was hat es dann mit Opfer, mit Sündeversöhnung auf sich? Warum musste Jesus sterben, wenn es nicht Gottes Wille war, in dem Sinne, dass Gott es für sich gebraucht hat? Und das ist der dritte Spiegel, der Spiegel über den Menschen. Schon bei Platon gab es diese Stelle, wo er fragt, was würde denn eigentlich passieren, wenn ein perfekter Gerechter auftreten würde? Was würde passieren, wenn der gerechte Mensch die Gerechtigkeit schlechthin auftreten würde? Einer, dem es nicht um die eigene Anerkennung geht, der alle Menschen vollkommen gleich behandelt, der alle Menschen gerecht behandelt und sich auch dafür einsetzt. Und Platon kommt zu dem Schluss, man würde ihn am Ende töten. Er würde es nicht überleben. Ein absolut gerechter Mensch würde dermaßen in Konflikt geraten mit sämtlichen Mächtigen drumherum. Er würde es nicht überleben. Das war einige Jahrhunderte vor Jesus, dass Platon darüber einfach nur theoretisch philosophiert hat. Was wäre denn dann? Und es gibt etwas Ähnliches in der jüdischen Tradition. Im Buch Weisheit, die Apokryphen, das haben wir leider nicht in unserer Bibel. Katholiken haben uns da ein bisschen was voraus. Das ist total interessant, wenn man diesen Text einmal liest. Es ist wie ein Drehbuch für die Passionsgeschichte. Ich lese uns mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Da treten sogenannte Gottlose auf oder Frevler. Und die sagen jetzt: So lasst uns dem Gerechten auflauern, denn er ist uns lästig und widersetzt sich unserem Tun und schilt uns, weil wir gegen das Gesetz sündigen und hält uns vor, dass wir gegen die Zucht verstoßen. Er behauptet, Erkenntnis Gottes zu haben und rühmt sich, ein Kind des Herrn zu sein. Er wird uns zum Vorwurf bei allem, was wir denken. Er ist uns unleidlich, wenn er sich nur sehen lässt. Denn sein Leben unterscheidet sich von dem der anderen und ganz anders sind seine Wege. Als falsche Münze gelten wir ihm und er meidet unsere Wege wie Schmutz. Er rühmt, wie es die Gerechten zuletzt gut haben werden und er prahlt damit, dass Gott sein Vater sei. Also der Gerechte prahlt damit, Gott ist mein Vater. So lasst uns doch sehen, ob sein Wort wahr ist und prüfen, was bei seinem Ende geschehen wird. Also die Gottlosen mögen das nicht und wollen das mal überprüfen. Ist der Gerechte Gottes Sohn? So wird er ihm helfen und ihn erretten aus der Hand der Widersacher. Also sie stellen auch Gott auf die Probe. Wird er den Gerechten retten? Durch Schmach und Qual wollen wir ihn auf die Probe stellen, damit wir sehen, wie es mit seiner Sanftmut steht und prüfen, wie geduldig er ist. Wir wollen ihn zu einem schändlichen Tod verurteilen, denn er selbst sagt ja, es werde ihm Rettung zuteil. Also die Gottlosen, die ein Riesenproblem damit haben, dass hier einer auftritt, der ihnen eigentlich den Spiegel vorhält und der sagt, so geht's nicht, was ihr tut. Ihr befolgt nicht die Gerechtigkeit, ihr behandelt die Leute ungerecht. Ihr nehmt euch, was euch gehört. Bei euch gilt das Recht des Stärkeren und nicht Gerechtigkeit. Und das lassen sie sich nicht gefallen. Und Gott, der Gerechte, nennt ja Gott seinen Vater. Gucken wir mal, ob der ihm hilft. Und die Schreiber der Evangelien, also Markus, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er das kannte. Das ist ja jüdische Tradition und das ist damals sehr bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er solche Texte mit vor Augen hatte. Nicht nur solche Texte, aber auch das. Und wir haben ja heute häufig dann große Linien vor Augen, die dann später daraus gemacht wurden. Zum Beispiel auch die ganze Geschichte vom Sühnetod, die im Mittelalter richtig populär wurde. Das war, gibt es in der Bibel natürlich Anhaltspunkte, aber so richtig populär wurde das erst später. Und gerade die Evangelien haben viel stärker auch dieses Leben von Jesus im Blick, während Paulus dann häufig ein bisschen abstrakt darüber schreibt. Jesus ist also an der Sünde der Menschen tatsächlich im wörtlichen Sinne gestorben. Jesus ist an der Sünde gestorben. Er ist ein Opfer der Sünde gewesen. Das ist menschliche Natur, was uns Karfreitag hier vorhält. Ein Spiegel darüber, zu was der Mensch fähig ist. Und das muss einen erschrecken lassen, auch bei dem, was wir heute wieder in den Nachrichten erleben. Jesus war in diesem Sinne ein Opfer. Im Englischen kann man das ja differenzieren. Es gibt das Victim, das Opfer einer Gewalttat, und es gibt das Sacrifice, das ist das Opfer, um einen Gott zu besänftigen. Jesus war definitiv ein Opfer einer Gewalttat, Opfer menschlicher Machtstrukturen, ein Opfer der Sünde. Und das passiert so leicht, dass unschuldige Menschen oder es einfach nur gut meinende Menschen sich zu Teil von solchen Machtstrukturen machen lassen, unkritisch sind, vielleicht sich nur dort mit hineinziehen lassen. Und schon bei Jesus, auch in der Passionsgeschichte, sehen wir das. Wir sehen, dass die Hohepriester gegen Jesus hetzen, weil der Gerechte, der ihnen ein Dorn im Auge ist, den wollen sie beseitigen. Und sie hetzen gegen ihn, sie verbreiten Lügen. Wir lesen das im Markus-Evangelium. Und es gab Leute, die das geglaubt haben. Übrigens sind das nicht dieselben Leute, die an Palmsonntag Jesus willkommen geheißen haben, also das, wo Jesus bejubelt wird von den Einwohnern Jerusalems. Da ist ja quasi ganz Jerusalem beteiligt. Später bei der Passionsgeschichte sind das Hohepriester, die einige Leute aufwiegeln. Sicherlich waren da auch der eine oder andere mit dabei, aber das ist nicht dieselbe Menge, sondern das ist ein Teil, der bewusst dafür aufgewiegelt wurde, weil daraus manchmal so gemacht wird, die Juden haben ja Jesus getötet. Das ist so ja schon mal gar nicht richtig, weil es die Römer waren. Aber es ist auch nicht speziell Jüdisches, dass das passiert, sondern das ist eine Dynamik, die überall immer wieder passiert, wie wir auch heute beobachten können. Und ich finde das tatsächlich wichtig, das zu betonen, auch gerade in der heutigen Zeit, wo da ja vieles auch wieder gegen Juden, als wären sie die Gottesmörder, gehetzt wird. Das ist nicht der Fall. Es war eine kleine Gruppe von Hohenpriester, die einige Leute aufgewiegelt haben, und vielleicht waren dann auch viele dabei, die nicht genug widersprochen haben. Das ist der Spiegel über uns. Das ist ein Spiegel über die Menschheit. Und dann kann man natürlich sagen, ja, so ist der Mensch, aber die anderen so, ne? Wir sehen das woanders. Ich würde da nicht mitmachen. So, gibt Leute, die das sagen. Man ist vielleicht auch versucht, das selbst zu sagen. Und natürlich, wenn wir hier einigermaßen verschont sind von solchen Dynamiken. Ich glaube, dass der Stachel hier drin steckt, darin zu sagen, dieses Potenzial steckt im Menschen. Und das steckt in jedem von uns drin. Nicht, dass das abgerufen wird immer, nicht, dass das aktiv wird. Aber das Potenzial, die Verführung, der Hang zur Sünde, der steckt im Menschen drin. Was bedeutet das dann, wenn wir sagen, wir sind durch Jesu Tod erlöst? Das ist nicht der Tod an sich, sondern das, was diesen Tod ausmacht, diesen Tod von Jesus, darin steckt die Erlösung. Und das verstehen wir nur, wenn wir diese Person Jesus anschauen. Es ist nicht, dass im Tod irgendeine Erlösung steckt, sondern in dem Tod Jesu. Es ist sein Tod und es ist das, was diesen Tod ausmacht. Und dazu drei Punkte. Was bedeutet das, wir sind erlöst? Jesus wird ein Opfer menschlicher Machtstrukturen, wie wir das oft sehen. Und in diesem Opfersein liebt er die Menschen. Das ist die Botschaft von der Versöhnung vom Kreuz. Im Kreuz hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Von Gottes Seite aus gibt es keinerlei Feindschaft uns gegenüber. Im Gegenteil, selbst in dem Moment, wo der Mensch Gott bekämpft, wo er ihn tötet, wo er ihn foltert und schlägt, selbst dort streckt Gott die Hand zur Versöhnung aus. Das ist, was Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wir sind versöhnt worden, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Zweiter Punkt, wo wir nur Tod und Verzweiflung sehen, da ist Gott anwesend. Gott ist nicht nur ein Gott in den Höhen des Lebens, nicht nur in der Freude, in dem Leichten, in dem Schönen, sondern gerade auch in den Tiefen. Gott ist bei den Opfern, bei denen, die Opfer werden, die unter die Räder geraten, die Opfer von Gewalt, von Machtstrukturen werden. Er ist in den Kriegen unserer Zeit. Er ist dort, ja, wo wir hier vor dem Fernseher sitzen und schockiert sind. Genau dort ist Gott. Dort, wo Angst herrscht, wo Missbrauch, wo Gewalt herrscht. Und das macht diese Situation in keinerlei Weise besser. Das ist nicht, das rechtfertigt diese Situation nicht, aber es kann trösten, dass Gott gerade dort ist, weil er genau dort hingegangen ist. Und der dritte Punkt, inwiefern erlöst uns Jesu Tod? Das Kreuz ist ein Wendepunkt. An diesem Punkt wird der Sünde eine Absage erteilt. Die Sünde verliert ihre Macht, weil das Opfer der Sünde nicht selbst zum Täter wird, sondern sich verweigert, nicht zurückschlägt, nicht nochmal draufhaut. Jesus bleibt sündlos und er lässt sich lieber schlagen, er lässt sich lieber foltern, als dass er selbst das genauso erwidert. Und das ist es, wie Gott mit uns umgeht. Und daran sehen wir das, wie sehr Gott uns liebt. Vielleicht würden wir das gar nicht verstehen ohne das Kreuz. Es ist nicht so, dass Jesus, dass Gott das erst in diesem Moment gemerkt hat. Das war immer sein Plan, so war er immer uns gegenüber eingestellt. Aber vielleicht haben wir das gebraucht. Vielleicht sehen wir nicht, wie Gott ist. Und es gibt immer wieder Menschen, die sich auch mit diesem Geist Gottes anstecken lassen, die sich sündigen Strukturen entgegenstellen. Wir sehen das aktuell auch wieder, wenn wir in die Kriege der Welt schauen. Wir sehen, wo Menschen unter die Räder geraten, die versuchen, Widerstand zu leisten gegen das Böse, gegen Macht, Gewalt und Missbrauch. Und Karfreitag zeigt, das hat Bedeutung, dass Menschen sich dem entgegenstellen. Das hat Bedeutung und das ist etwas, wo Gott, was Gott zutiefst selbst so gemacht hat und wo Gott uns begleitet. Und diese Kraft kommt von Gott, die haben wir nicht auf uns selbst. Aber dort sehen wir, dass sich Gottes Weg langsam durchsetzt, trotz allem Aufbäumen des Bösen. Das ist die Erlösung, die in Jesu Tod steckt. Ich würde gerne beten und dann gehen wir ins Abendmahl. Herr Jesus Christus, und du bist diesen schwersten Weg gegangen. Wir stehen heute hier an Karfreitag, wir rätseln, wie das passieren konnte, wie du, Gott, der du der einzige Gerechte warst, der du ja der Mensch warst, wie er sein sollte, wie du dort unter die Räder geraten bist und wie das, was Menschsein ausmacht, dich zu Tode getrieben hat. Und wir stehen erschrocken davor, wir sehen, dass es immer wieder passiert und wir sehen, dass du trotzdem an uns festhältst, dass du nicht wegläufst, sondern dass du dich dem stellst und dass du gerade dort bei uns sein möchtest, dass du trotz allem die Nähe zu uns suchst, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Fehlern, ja, mit all dem, was uns auch als sündige und anfällige und gebrechliche Menschen ausmacht, aber auch dort, wo wir selbst leiden, wo wir selbst am Ende sind, dort bist du uns ganz besonders nahe. Dafür danken wir dir. Amen.